Hallo und herzlich willkommen zur Ausfahrt Salersee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Ja, und willkommen auch zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Dieter und Lars Brüggemann. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, empfehlen wir euch, den zuerst zu hören. Ansonsten Schulterblick, Blinker rechts, viel Spaß.
Ausfahrt Salersee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eishockey-Geschichte.
Du hast ja dann noch drei Saisons gespielt, also bist dann von Hannover dann quasi noch ein Stück weitergezogen nach Wolfsburg, hast dann da auch deine Profikarriere ausklingen lassen. Wann war denn der Zeitpunkt, wo du dir überlegt hast, Mensch, Schiedsrichter wäre doch auch was für mich?
Ja, also eigentlich wollte ich nicht Schiedsrichter werden, das kann ich schon mal von vornherein sagen. Ich hatte eine Karriere, in der ich, oder das sieht man auch an meinen Statistiken oder auch an meinen Erfolgen sozusagen, in Anführungszeichen, ich war sehr früh, sehr jung, sehr gut. Und meine Karriere war relativ früh eigentlich vorbei, vom Alter her. Das hatte aber eher was auch mit Verletzungen zu tun. Ich hatte große Verletzungen, Knieprobleme, Schulterprobleme. Das ist auch irgendwann, dann hatte ich auch eine Art, Eishockey zu spielen, die nicht unbedingt körperschonend ist. Das holt einen irgendwann ein und irgendwann merkt man, okay, man ist 30 und ich weiß jetzt, wie sich ein 50-Jähriger fühlt, aber ich weiß nicht, wie sich damals ein 50-Jähriger gefühlt hat, aber wahrscheinlich nicht irgendwie schlimmer als ich. Und da war es halt einfach auch an der Zeit, dass ich sagen muss, ich muss was anderes machen, weil das ist einfach auch raubbar, was ich halt mal mit Körper mache.
Aber da war dann die Entscheidung, Schiedsrichter zu werden, zwangsläufig. Du wolltest also auf jeden Fall im Eishockeysport erhalten bleiben, am besten auch auf dem Eis, naja, nicht an der Bank.
Das war der Punkt, wo ich eine Karriere beenden musste, sehr jung, wie gesagt, wo ich war knapp 30. Natürlich als ehemaliger Profisportler ist das, man will Trainer werden. Wenn ich mir das angeguckt habe, ich habe auch eine Trainerausbildung gemacht, also ich bin ausgebildeter Trainer, ich habe einen Trainerschein und wäre aber eigentlich als Trainer zu der Zeit wesentlich jünger gewesen als die meisten Spieler. Also meine Kollegen haben ja bis 35, 36 gespielt und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist jetzt von Erfahrung her anders als heute, muss ich dazu sagen. Also heute sind Trainer auch jünger. Ich habe mir gedacht, Trainer werden kann ich vielleicht später immer noch. Eine andere Alternative ist es, Schiedsrichter zu werden, weil sie mich auch aufgeregt haben als Spieler und ich als Kapitän immer mit ihnen zu tun hatte und immer gedacht habe, boah, das kann nicht sein. Wie gesagt, auch der eigene Anspruch, meckern kann jeder, einfach mal besser machen, habe ich dann auch probiert und ja, so bin ich dann hängen geblieben.
2 Minuten wegen Nachhakens.
Du hast auch relativ schnell da, genauso wie im Eishockey-Spiel, da auch relativ schnell Karriere gemacht. Ich meine, was du nicht weißt, dass wir beide schon zusammen auf dem Eis gestanden haben, und zwar in einer deiner ersten Spieler, glaube ich, als Schiedsrichter. Ich weiß noch, bei dem Spiel bist du auch dabei gewesen. HTC HEMA gegen EC Siegerland 2. Das war Eishockey-Bezirksliga. Das muss relativ am Anfang deiner Karriere gewesen sein.
Das war mit Sicherheit am Anfang meiner Karriere.
Ja, ja.
So oft hatte ich die Ehre nicht, Bezirksliga-Spiele zu leiten. Aber schön, dass jemand weiß, dass ich es gemacht habe und wirklich unten angefangen habe. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, kann ich mich leider nicht dran erinnern.
Und soll ich dir was sagen? Ich bin ziemlich froh, weil das war ein Katastrophenspiel auch meinerseits. Ich habe da am Tor gestanden und habe mit einem haltbaren Puck noch die Niederlage. Wir haben 4-2 geführt und habe meiner Mannschaft dabei geholfen, komplett den Faden zu verlieren und wir haben noch 5-4 verloren. Also auch das Spiel möchte ich relativ schnell vergessen, von der, gut, dass du es auch nicht mehr weißt. Aber du warst ja kurze Zeit später, warst du schon in der DEL und bist dann auch Profi-Schiedsrichter geworden. Ich meine, über den Schritt weiter sprechen wir dann gleich noch, aber wie kam es dazu, dass das wirklich, ist ja auch eher ungewöhnlich, dass man da so schnell nach oben kommt. Sicherlich hat dir wahrscheinlich auch geholfen, dass du selbst jahrelang Profi-Eishockey gespielt hast, aber das war schon enorm schnell.
Ja, glaube schon. Wie genau der Karrierewerk damals von den anderen war, ich habe das schon mitbekommen, dass es bei mir oder dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Ligen zu erobern. Also ich habe die Möglichkeit gehabt. Aber wie als Spieler war ich extrem ehrgeizig. Ich hatte auch den Anspruch an mich selber. Ich war ja derjenige, der immer gemotzt hat. Jetzt will ich es besser machen und ich muss es jetzt auch besser machen, weil ich immer dieses hatte, ja, jetzt steht der Laster auf dem Eis und der kann es auch nicht. Und das wollte ich mir nicht nachsagen lassen. Also wollte ich mir nicht nachsagen lassen. Ob ich es dann musste, weiß ich nicht. Aber ja gut, habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, also einfach ist es dann doch nicht. Also es ist schon echt eine Herausforderung gewesen, Spiele vernünftig zu leiten. Und aber der Ehrgeiz war halt immer da und die Regeln zu lernen, besser zu werden und überhaupt dieses Schiedsrichterwesen irgendwie mal zu verstehen. Also es war ja auch als Spieler hat man ja mit Schiedsrichtern eigentlich nicht viel zu tun, außer dass sie immer im Weg des Gewinns stehen und einen aufregen. Was sich übrigens teilweise geändert hat, aber das können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber dieses Schiedsrichterwesen zu verstehen und dann den Ehrgeiz zu haben, da besser zu werden, das war schon ein Anspruch, ja. Gut, dann nimmt es uns an, schnell. Chance bekommen, Chance benutzt. Ja.
Dieter, wie hast du drauf geguckt, auf die Entscheidung? Hast du es begrüßt, dass er den Weg einschlägt? Weil du warst ja in deiner Zeit, in deiner aktiven Zeit, auch nicht unbedingt der Freund der Schiedsrichter.
Ja, gut, aber da muss man auch sagen, also Schiedsrichter sind aber auch, wie die Hockeyspieler auch, sind heute auch besser geworden als früher. Also das war früher, Schiedsrichter, das war ein Skandal. Das sind schon mal einfach gesagt, die konnten die Schlittschuh laufen. Also wenn ich mich an der Heidegger erinnere, das war schon schlimm. Dass er das gemacht hat, ich finde das hervorragend, muss ich sagen. Also, und ich höre das ja auch immer wieder, auch von anderen Spielern, auch von Jungen, der damals war noch DNL gepfiffen hat, in seinen Anfangszeiten. Ja, das ist ein Mensch, mit dem man reden konnte auf dem Eis, der hat Eishockey-Sachverstand gehabt und der hat das Spiel ganz anders laufen lassen als andere. Und mittlerweile muss ich auch sagen, also finde ich es so, dass die Schiedsrichter immer besser geworden sind und auch, sagen wir, dass die es auf ein ganz anderen Level gehoben hat. Und das kann er sich schon anheften. Das finde ich schon, dass er das gemacht hat, dass heute jetzt natürlich auch in der DL so viele Import-Schiedsrichter sind. Das ist natürlich auch eine Sache, weil, sag mal, der deutsche Nachwuchs in den Schiedsrichterwesen kommt nicht so, wie es sein sollte. Und da muss man auch noch lange dran arbeiten, denke ich mir.
Genau, also du hast ja im ersten Schritt versucht, selbst als Schiedsrichter die Sache besser zu machen, als du sie damals von außen wahrgenommen hast. Jetzt hast du die Möglichkeit, seit einigen Jahren proaktiv auch aufs Schiedsrichterwesen einwirken zu können, als Chef der Schiedsrichter?
Nein, Chef der Schiedsrichter bin ich nicht. Aber ich bin Leiter des Schiedsrichterwesens der DEL. Schiedsrichterwesen, also das ist ein Verband, das ist verbandsabhängig. Das ist beim Deutschen Eishockeybund und da gibt es eine Leiterin Schiedsrichterwesen, Manuela Kröger heißt die. Und ich bin quasi für die DEL zuständig und arbeite aber auch beim Deutschen Eishockeybund für die Trainee-Schiedsrichter, für die Ausbildung, für die DEL-Schiedsrichter.
Und mit welchen Maßnahmen versucht ihr quasi euch zu verbessern? Also was für Hebel setzt man da an? Jetzt mal abgesehen davon, dass du viel unterwegs bist, wahrscheinlich auch sehr, sehr viel in die Analyse gehst mit den jeweiligen Schiedsrichtern, in die Einzelgespräche. Aber wie kann ich mir so Fortbildungen vorstellen, die man als Schiedsrichter, ob man in der DL macht?
Ja, also das ist im Endeffekt für mich als ehemaliger Spieler, ausgebildeter Trainer und Schiedsrichter, ist das jetzt nichts großartig anderes als früher. Ich sehe dieses System der Schiedsrichter eigentlich auch als Mannschaft. Ganz, ganz normal. Die Struktur ist auch so aufgebaut. dass wir Head Coaches haben, dass wir Assistant Coaches haben, dass wir eine erste Reihe haben, eine vierte Reihe haben, dass wir Leadership haben innerhalb der Schiedsrichter. Und dieses Verstehen oder dieses Verständnis oder diese Grundsatzfrage, wo man eigentlich sagt, was will er uns damit sagen? Was machen Schiedsrichter eigentlich? Wofür sind die denn eigentlich da? Um das überhaupt mal zu verstehen, ist es auch vielleicht ein bisschen so eine Art, die Kultur zu verändern. Sagen, okay, wollen Schiedsrichter immer irgendwie was Böses oder wofür sind die da? Also sie sind eigentlich für ist es was Positives. Ne? Sie stehen für Fairness, also sie stehen für Sicherheit, sie Spieler nicht verletzen und die Schiedsrichter dahin zu schulen und das zu machen, also das ist schon eine große Herausforderung. Die macht auch Spaß und es ist auch schon auch ein Kampf. Also ich meine, wie ich vorhin erwähnt habe, ich war ja selber kein großer Fan von Schiedsrichtern und diese Denkweise und diese Kultur ein bisschen zu ändern, die ja auch gewachsen ist über die Jahre. Ich meine, Verbandswesen, daher kommen ja Schiedsrichter. Wir wollen eine Sportart machen und irgendeiner muss dann da stehen und auf die Regeln achten. Das waren ja meistens nicht die besten Spieler, weil sonst hätten sie ja gespielt. Ja, hat sich jetzt geändert. Also ich meine, wir haben Profitum. Wir haben ausländische Schiedsrichter. Es ist ein Job. Also es ist ein Konkurrenzkampf auch da zwischen den Schiedsrichtern. Und ich glaube, dass das in Zukunft auch noch besser wird.
Aus Iserlohn gibt es ja schon einen relativ berühmten und bekannten Schiedsrichter, der Bernd Schnieder, der viele Jahre in der Bundesliga und international auch gepfiffen hat. Hast du dich mit dem damals mal ausgetauscht oder hast du mit ihm auch quasi mal über die guten alten Zeiten gesprochen? Konnte der dich irgendwo auch beraten und oder konntest du daraus ableiten, was sich von früher zu heute geändert hat?
Also Bernd Schnieder, natürlich eine absolute Koryphäe, war auch oder ist jemand, mit dem ich auch Kontakt hatte, weil ich habe verbandstechnisch auch für Iserlohn gearbeitet. Also ich war gemeldet als Schiedsrichter beim Nachwuchs. Und natürlich war Bernd auch ein Schiedsrichter sehr, sehr erfolgreich, vielleicht auch seiner Zeit ein bisschen voraus. Aber auch zu seiner Zeit. Ich meine, es gibt so viele Koryphäen im Schiedsrichterwesen. Und Jupp Kumpalla, Gerd Lichtenecker, Gerd Müller, Bernd Schnieder. Also es gibt wirklich so viele, die zu ihrer Zeit auch sehr gut waren. Und von denen konnte man immer ein bisschen was lernen. Und man hat sich immer ein bisschen was angehört, was abgeguckt und so weiter. Aber es ist auch gut, dass jetzt das Spiel hat sich verändert und die Schiedsrichter haben sich auch verändert. Und deswegen, das ist einfach so der Lauf der Dinge gerade im Sport. Und natürlich hat das geholfen. Und gerade solche Leute wie Bernd Schnieder oder Jupp Kumpalla, die jetzt auch noch hier in der Gegend wohnen, die ich öfters mal sehe, habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu. Mhm.
Um jetzt nochmal die Geschichte mit dem oder deiner Aufgabe aus dem Schiedsrichterwesen abzurunden. Wir stehen kurz vor der neuen Saison. Was wird sich da verändern in der DL für die Schiedsrichter? Gibt es da irgendwelche gravierenden Veränderungen oder habt ihr euch auf irgendwas neu eingestellt oder auf irgendwas reagiert, was ihr diese Saison anders macht im Ablauf, in der Leitung, was du dann schon verraten darfst oder verraten kannst?
Nein, also wir sind DL-technisch eigentlich recht gut aufgestellt. Von der Crew her, also wir haben auch Import-Schiedsrichter, ja, wir haben einen Slowaken dazu bekommen, einen Österreicher dazu bekommen, einen Kanadier noch dazu bekommen, der uns hilft und wie gesagt, wir arbeiten ständig am Standard, also wir wollen uns immer verbessern, wir sind auch nie zufrieden, was das angeht, also ich glaube nicht, dass in den letzten Jahren ein Schiedsrichter in der DL aus dem Stadion gegangen ist und gedacht hat, dass er alles richtig gemacht hat. Also diese Zeiten sind definitiv vorbei. Sie sind verantwortlich für das, was sie aufgemacht haben. Nur dieses Wort Accountability ist ganz groß bei uns und das wird auch weiter so sein. Die Schiedsrichter in der DEL arbeiten performance-based. Also da geht es wirklich, das ist eine Leistungsgesellschaft da. Und genau das wollen wir auch weiterführen. Ansonsten, regeltechnisch hat sich jetzt, sage ich mal, es hat sich ein paar Kleinigkeiten verändert, also für die Schiedsrichter. Es gibt jetzt keine Matchstrafen mehr, ein paar kleinere Regeln, aber die sind jetzt für die Teams, für die Spieler oder für Fans jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Also da gibt es halt jetzt eine Regel, wobei 5 gegen 5, sobald beide Mannschaften eine kleine Strafe nehmen, geht es 5 gegen 5 weiter und letzte Saison war es 4 gegen 4. Aber da bin ich jetzt auch nicht so wirklich sicher, ob das die Welt jetzt verändert. Also das sind so Kleinigkeiten, wo einfach geguckt wird, ob vielleicht das besser ist, vielleicht für Time on Ice, für den jungen Spieler bei 4 gegen 4 spielt wahrscheinlich der junge Spieler nicht so gut. Bei 4 gegen 4 hat man aber auch mehr Platz und dann können vielleicht mehr Tore fallen. Also das ist jetzt eine Regel, da muss man gucken, ob die jetzt irgendwie im Eishockey einen großen Impact hat oder ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt, an die hier keiner gedacht hat. Ist aber auch eine IIHF-Regel, die wir übernommen haben und die kommt auch nicht von uns.
Und hier sind die Starting Six.
Wir müssen jetzt nochmal die Kurve kriegen. Jetzt haben wir über deine ja, quasi dritte Karriere gesprochen. Also nach dem Eishockey-Profi und Schiedsrichter-Profi. Wir möchten aber trotzdem nochmal über die beiden Spieler, die der Brüggemann und Lars Brüggemann sprechen. Unter anderem haben wir eine Rubrik Starting Six. Das beinhaltet, dass ihr mal überlegt, in eurer langen Karriere, wer waren so die prägendsten Spieler auf den jeweiligen Positionen, mit denen ihr gerne zusammengespielt habt, die euch beeindruckt haben, die euch unter Umständen auch weitergebracht haben. Ich meine, Dieter, du hast auch eine lange Karriere und vielleicht musst du auch zu dem einen oder anderen noch was sagen, der unter Umständen bei uns aus dem Gedächtnis ist, aber das ist für uns immer ganz wichtig, dass wer hat unsere Gäste in seiner langen, erfolgreichen Karriere geprägt und begleitet und bleibt nachhaltig, vielleicht auch noch als Freund im Leben oder in Erinnerung. Genau. Fangen wir mit dir an.
Also es müssen nicht die besten Spieler gewesen sein, sondern wirklich auch, wo Freundschaften aufgebaut sind und für dich, Lars, auch wichtig, es müssen nicht nur Iserlohner Spieler
genau.
sein.
Genau. Gilt auch für dich. Also.
Ja, ich muss ja sagen, es gibt ja Kumpels von mir, die diesen Podcast wahrscheinlich auch hören werden und die wären ja traurig, wenn ich sie nicht erwähnen würde. Also müsste ich mal Gerd Möller sagen, Opa Möller. Der ist ein riesiger Kumpel von mir und ein ewiger Wegbegleiter. Dann muss ich sagen, für mich mein bestes Jahr, und das weißt du auch, glaube ich, das war das mit den beiden Martens zusammen mal. Das war hervorragend. Man sollte nicht vergessen, Matti Jako oder Vlado Basatko. Das sind alles Hockeyspieler, zu denen ich gerne aufgeschaut habe und ja, die schon was Besonderes waren, das muss ich sagen. Also das sind so Jesmer Fuß als Torwart natürlich und für mich der Beste gewesen. Aber ja, das waren so die 5, 6, sage ich mal, die man nicht vergessen hat.
Lars? Oh, das ist schwierig. Also, ich meine, ich habe ja doch nur ein paar Stationen in meiner Karriere mehr auf dem Puckel als mein Vater.
Ja.
Von daher, also das ist schon extrem schwierig. Da gibt es so viele Leute, die mich beeindruckt haben, die mich auch geprägt haben. Und wenn ich jetzt wirklich spontan sein müsste, ich habe gerade schon überlegt, Torhüter. Also ich habe mit so vielen starken Torhütern zusammengespielt, Olympische Spiele, Olaf Kölzig oder Pippi Reis, Klaus Merck. Das sind so viele Leute. Aber beim Torhüter ist mir eigentlich jetzt so, mit dem habe ich eigentlich gar nicht so viel zusammengespielt, aber diese Geschichte oder das, was ich auch immer noch erlebe jetzt als Schiedsrichter, weil wir eine gesperrte Nummer haben, bei den Schiedsrichtern, kein Schiedsrichter trägt die Nummer 80, aus Grund von Robert Möller und das ist, glaube ich, also da kriege ich immer noch Gänsehaut, das war ein ganz großer. Also, von daher, das ist, glaube ich, so der Torhüter. Als Verteidiger, meine erste Station war eigentlich schon mit Harold Kreis. Also ich stand mit Harold Kreis zusammen auf dem Eis und der war der Kapitän. Ich habe dann auch in der Nationalmannschaft damit Anni Niederberger gespielt oder bei den Olympischen Spielen mit Uwe Krupp. Da gibt es so viele gute, wo ich sagen würde, okay, das wäre auch eine Starting Six als Verteidiger und ein Stürmer. Also ich hatte Stürmer und Verteidiger war auch für mich als dieser Lohner, wo ich immer noch geguckt habe, Greg Johnston. Mit seinem Schlagschuss und ein wirklich extrem guter Spieler. Also für mich, als der auch noch als Kind, als Fan quasi im Stadion war und habe mir das angeguckt. Das war so, und mit dem durfte ich dann auch auf dem Eis stehen, als ich da mit dieser nun das erste Mal dann im Trainingslager war. Er war erst Stürmer, dann war er Verteidiger. Also wer auch meine Karriere so ein bisschen geprägt hat oder auch diesen Ehrgeiz, den wir immer hatten und wir uns gegenseitig gepusht haben vom Training her oder auch als wir dann zusammen in Mannheim gespielt haben, war eigentlich auf Till Fieser. Also Till war, ist ein bisschen älter als ich und war sehr, sehr, sehr ehrgeizig, auch als beim Training, als Nachwuchsspieler. Und wir haben nebeneinander gesessen in der Kabine in Mannheim, neben Pavel Groß, Till Fieser, meine Wenigkeit, und das waren schon, ja, das sind so diese prägenden Leute, aber ganz ehrlich, es gibt jedes Jahr in jeder Liga Leute, und jetzt, ich glaube, den letzten richtigen Dominator, den ich da auf dem Eis gesehen habe, so wie Corey Millen oder Sergei Beresin zu seiner Zeit, der in Köln gespielt hat, der wirklich alleine das Spiel entschieden hat, die gibt es nicht mehr so oft. Also, was auch gut ist, muss man dazu sagen. Also, aber er hat eine richtige Starting Six, kann ich eigentlich nicht sagen.
Kann ich so unterschreiben. Ich glaube, das ist das, was sich maßgeblich in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten im Eishockey verändert hat, dass du wirklich nicht mehr diese herausragenden Einzelspieler hast, die ganz alleine Spiele entscheiden können. Also die dann wirklich über 60 Minuten die Game Changer sind. Man, klar, oftmals sind es die Torhüter, die einen Unterschied machen, und auch wenn gleichwertige Mannschaften aufeinandertreffen, das Zünglein an einer Waage sind, aber ja, diese Pusas und diese in der zweiten Liga dann die Johnstons und Reynolds und Doucets, die dann wirklich da oftmals an der dreistelligen Scorer-Punktezahl da gekratzt haben, ich glaube, das ist heute, du hast halt einfach homogenere Mannschaften.
Ich glaube aber auch, dass das sehr, sehr gut ist für den Sport. Also eigentlich, so gerne man darüber spricht, weil die quasi Local Heroes sozusagen, zeigt sich aber auch, wie stark sich oder wie schnell sich das Eishockey jetzt auch entwickelt hat. Ich meine, wir haben jetzt auch gar nicht viele Deutsche bei der Aufzählung gehabt, das darf man auch nicht vergessen. Und zu der Zeit war Deutschland eigentlich, waren wir immer froh, wenn wir nicht abgestiegen sind. Und mittlerweile spielt unsere Nationalmannschaft Medaillen. Und das ist auch eine Entwicklung, die darf man auf gar keinen Fall vergessen. Das ist so etwas Positives und wir sind auf so einem guten Weg. Und das möchte ich einfach nochmal sagen, weil wir ja doch als Deutsche ab und zu ein bisschen doch eher pessimistisch sind als optimistisch. Aber ich sehe da wirklich da überhaupt gar keinen Nachteil, dass es solche Spiele nicht mehr gibt, sondern dass das Kollektiv einfach so stark geworden sind. Und ich in meiner Position muss natürlich noch dazu sagen, die Schiedsrichter natürlich auch.
2 Minuten wegen Check gegen Kopf und Nackenbereich.
Eine Rubrik gibt es dann auch immer noch. Wir sprechen immer über die Highlights und über die Glanzmomente. Da wollen wir aber auch nicht vergessen, dass es natürlich auch Momente gibt, an die man sich unter Umständen nicht so gerne erinnert oder an Phasen, wo man sagt, Mensch, die Zeit würde ich gerne komplett nochmal neu erleben. Also da würde ich die Uhr gerne zurückdrehen und das nochmal anders machen, was im Endeffekt unter Umständen auch trotzdem zur Persönlichkeitsbildung beigetragen hat. Also sprich, man wächst an seinen Herausforderungen oder aus Fehlern geht man gestärkt hervor. Gibt es irgendwelche Zeiten, wo ihr sagt, das waren für mich so Nackenschläge und das waren für mich dunkle Momente, die ich gerne ungeschehen machen würde? Dieter?
Ich weiß nicht, also ich sag mal, die hatte ich bestimmt in dem Jugendbereich, weil wenn man meine Nase sieht, die war 7-mal gebrochen, weil wir nicht mit Gitter gespielt haben, nicht mit Visier. Da war ich doch schon mal irgendwann mal dran und sagte, lohnt sich das alles, aber bin immer froh, dass ich da doch weitergemacht habe und sag mal, diese Verletzungen dann einfach an die Seite gedrückt habe. Aber das waren schon so Sachen, wo ich mir selber überlegt habe, na, ist das überhaupt richtig, was du da alles machst? Also, aber ansonsten ist alles gut geworden.
Du warst ja auch noch eine Zeit lang Trainer. Nicht mehr hauptberuflich, glaube ich. Oder?
Ja, die letzten 3 Jahre habe ich das hauptberuflich gemacht, ja. Im Nachwuchs. Das ist nach meiner Karriere als Spieler, sage ich mal einfach, bin ich immer im Nachwuchs tätig gewesen. Also, war auch 2-mal Trainer, glaube ich, in Hamm.
Meine ich auch.
Und ja. Am Schluss auch noch in Soest, weil ich da Kumpels habe. Mhm. Nicht, weil das Niveau so gut ist, sondern nur, weil ich da Kumpels habe und die mich gefragt haben. Ja, ich sage, gut, das mache ich. Wie gesagt, ich mache aber auch immer noch was. Wenn hier im Winter Eislaufen ist im Sauerlandpark, da gehe ich morgens mit den Kindern aufs Eis. Also irgendwie bleibe ich doch schon dabei und muss es ja auch erwähnen, weil ich spiele ja immer noch. Das, was er nicht versteht. Ich spiele immer noch bei Krisenbrock.
Zimmermann.
Hobbymannschaft. Das mit 70, also.
Respekt.
Und im Eishockey-Museum bist du auch noch tätig?
Genau, da würden wir.
Ja, also ja, als Rentner hat man ja viel Zeit. Und da hat man mich dann, wie gesagt, Eishockey-Museum ist mal einmal im Monat dran. Macht da dann seine Sache, Tür auf, Tür zu, ein bisschen erzählen. Ganz gut. Jetzt haben wir auch noch das Denkmal umgestaltet, wenn man da vorbeifährt. Das ist wirklich schön geworden, wirklich gut geworden, ganz anders. Das haben wir auch noch, das haben wir jetzt auch beendet und jetzt reicht es ja noch nicht.
Aber nur auf die, also wir sprechen auch gleich nochmal kurz über das Museum, weil ich finde, das ist auch eine einzigartige Sache im
Eishockeysport.
Im Eishockeysport gibt es nicht so viele in Deutschland und auch alles quasi von Ehrenamtlichen gestemmt mit Spenden und da sprechen wir auch gleich noch kurz drüber. Aber zu der Frage, die ich gerade gestellt habe, Lars, auch an dich. Wo gab es für dich mal Momente, wo du sagtest, jetzt höre ich mit dem Hockey auf oder das würde ich gerne ungeschehen machen oder am liebsten nicht mehr dran denken?
Also ich würde lügen, wenn ich mir solche Fragen natürlich noch nicht gestellt hätte. Ich glaube, das macht jeder irgendwie, was wäre, wenn, was wäre passiert, wenn ich was anderes gemacht hätte. Aber also ganz ehrlich, und also vielleicht ist das auch Glück bei mir, es gibt ja natürlich so eine Sache, was wäre passiert, wenn ich nach Amerika, wenn ich als Juniorenspieler noch 1-2 Jahre in Amerika oder Kanada gewesen wäre, wäre ich vielleicht gedraftet worden, hätte ich NHL gespielt. Aber ich hätte meine Frau nicht kennengelernt. Ich hätte nicht 2 wundervolle Kinder. Also egal, was man macht, ich glaube, das ist einfach das Leben. Ich habe diese Entscheidung selber getroffen immer und eigentlich muss ich sagen, richtig viel oder überhaupt irgendwas bedauern tue ich eigentlich nicht. Also von daher, eigentlich nicht. Also hätte es anders laufen können, mit Sicherheit hätte es anders laufen können, klar. Aber ob es besser geworden wäre, das möchte ich eigentlich, also glaube ich auch nicht. Also.
Ich wollte jetzt auch nicht mit der Brechstange was rauskitzeln, wenn man fast 500 DEL-Spiele gemacht hat und jetzt so viele Jahre als erfolgreicher Profi-Schiedsrichter gearbeitet hat und auch jetzt da weiterhin Fäden mitziehen darf, dann ist man eigentlich auch für das bisher Geleistete keine Rechenschaft schuldig. Es ging halt darum, gerade dann, wenn man viel erlebt hat, war da auch nicht immer nur Sonnenschein dabei und da haben wir auch immer mal wieder Geschichten gehört, die erzählenswert sind, die auch das Eishockey insgesamt mitgeprägt haben und auch Menschen nachhaltig. Und darauf zielte die Frage ab, aber wir müssen jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Gerade eben schon mal gesagt, Dieter, das Museum in Iserlohn ist nochmal eine extra Erwähnung wert, weil es einfach herausragend ist und selbst wenn man da gewesen ist, lohnt sich ja auch ein der nächste Besuch, weil die Ausstellung immer wieder erneuert wird. Und vielleicht kannst du auch stellvertretend, weil wir bisher noch nicht mit Rainer Tüttelmann drüber sprechen können, mal sagen, wie das dazu gekommen ist und wie deine ehrenamtliche Tätigkeit da darüber hinaus aussieht. Klar, du übernimmst Öffnungszeiten, aber das ist ja nur ein Teil der
Aufgabe. Ja gut, das ist einfach, ich sag mal, die ganzen Anfänge von dem Museum kriege ich auch nicht so mitkriegen. Ich weiß, dass der große Initiator Herbert Himmerich war, der hat das auch gestemmt, sag ich mal ganz einfach. Also da ist nicht viel mit Spenden gewesen von anderen, sondern er hat das gestemmt aus seiner Eigenheit und aus seiner eigenen Schatulle. Und ja, Jörg hat da mitgearbeitet, Rainer, und alles zusammengesucht. Lars hat Sachen abgegeben, ich habe ein paar Sachen abgegeben, die man halt über hatte oder die man sagt, bei uns verstauben sie sowieso, sollen sich lieber nochmal andere Leute die angucken. Das war ist eine ganz gute Sache. Und dann hat man mal gefragt, ja, wir brauchen Helfer. Ja. Da haben wir gesagt, okay, können wir machen, wenn es nicht zur Last wird. Und so ist es einfach, wir sind 16 oder 18 Leute, die da arbeiten. Man braucht immer nur zwei für einen Tag, das Ding ist nur Samstag, Sonntag auf, also das geht. Und man lernt interessante Leute kennen, die wirklich, jetzt am Sonntag waren 41 Leute da, am Sonntag, und die kamen alle aus Hamburg. Da war ein ganzer Bus da, sonst war nämlich keiner da. Aber ein ganzer Bus kam auf Hamburg. Ich habe aber jetzt nicht nachgefragt, weshalb die hier waren. Es könnte jetzt eine Firma gewesen sein oder irgendwas. Ja, aber die kommen aus Hamburg und gucken sich Eishockey-Museum an. Ich meine, es gibt Vereine mit einer viel größeren Tradition. Also ich sage, die haben nichts. Wenn ich mir sage, Garmisch oder Füssen und so weiter, da ist nichts. Und das ist schade. Ja, das ist, so ist es. Ich denke mir, hat sehr großen Anspruch und das ist eine ganz schöne Sache.
Eigentlich möchten wir immer mit was Schönem oder was Lustigem aufhören. Deswegen die Frage, nehmt uns doch mal mit in eure Kabinen. Was war denn da irgendwie ein Highlight, wo er heute noch quasi, wenn er euch in der Runde trifft, auf die Schenkel klopft und drüber berichtet. Also da haben wir auch schon von Kabinenfesten gehört und von
das sage ich einfach mal, das war in der Kabine, das sollte in der Kabine bleiben und fertig.
Aber irgendwas, was vielleicht noch erzählenswert.
Das ist definitiv eine eiserne Regel. Also alles, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine.
Man muss nicht alles erzählen.
Das ist schon besser so. Aber ich kann bestätigen, es gibt lustige Situationen.
Ja, das ist klar.
Hast du mal eine Sonderzugfahrt mitgemacht?
Ich habe mal eine Sonderzug mitgemacht, ja. Und ich habe mir auch gedacht, dass es besser ist, wenn ich keine zweite mitmache. Also
welche war das?
Ich habe keine Ahnung mehr. Also ich weiß es wirklich nicht. Also das war für mich eine Sonderzugfahrt, die ich mitgemacht habe. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie das funktioniert. Also wir waren dann auswärts und sind dann auf der Rückfahrt mit dem Zug gefahren. Also klar, Sonderzug, schon alles gewusst. Und dann hatten wir quasi auch Ausgang sozusagen und das haben wir dann noch ausgenutzt und dann hat mich Olli Werner nach Hause geworfen und dann bin ich weggegangen. Also mehr weiß ich nicht mehr so richtig von der Fahrt. Also es war auch schon was Besonderes, muss ich sagen. Aber muss man auch nicht wirklich jedes Wochenende machen. Ist sehr anstrengend.
Ist heute, glaube ich, auch im Profisport irgendwie auch nicht mehr gern gesehen.
Nee, das sind auch, wie gesagt, das sind der richtige Zeit, der richtige Ort, da kann man das, glaube ich, mal machen. Das ist auch wichtig. Grundsätzlich in meiner Karriere habe ich eigentlich auch immer so gemerkt oder auch gefühlt, dass die Spieler selbst auch die Liebe der Fans teilweise suchen. Also es ist jetzt vielleicht nicht mehr so, weiß ich nicht. Also ich bin ja jetzt auch schon länger aus der Kabine raus und halte mich auch bewusst durch die Neutralität immer von den Teams quasi dann auch fern, außer wenn beruflich da. Aber zu einer Zeit war das noch so, also da waren, ich glaube, zu deiner Zeit war das doch noch extremer. Das fing schon dann bei uns an, die Professionalität. Das hat immer viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir das machen. Ne? Ich meine, jeder will Erfolg haben, jeder will will Spaß haben, auch Geld verdienen in den Job, aber man darf nicht vergessen, also die Waren, die kommen, das sind die Fans. Also das ist die Konstante. Ja. Die sind immer da. Also Trainer wechseln, Spieler wechseln, aber die Fans sind immer da. Und das ist, man kann sich das nicht vorstellen, wie viel Energie das bringt, wenn man auf dem Eis ist und die Fans da sind und dann einfeiern. Deswegen, gerade wegen der Sonderzugfahrt und die Nähe der Fans, also mir hat das da extrem Spaß gemacht.
Dann vielleicht doch nochmal der Switch zu deinem Trainer, zu deiner Schiedsrichteraufgabe. Dein erstes DEL-Spiel als Schiedsrichter, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Ja, definitiv. Und damit? Das war wirklich auch ein Erlebnis. Das weiß ich noch, da stand ich in, das war in Köln, mit Kollegen Jablukow. Auf dem Eis, Hannover, in Köln, Hans Zach Trainer von Hannover. Und man ist natürlich als Spieler schon, wenn man jetzt ein gewisses Alter hat, schon sehr abgebrüht. Also muss man sagen, also dann steht man dann in Köln im Tunnel und denkt sich, okay, geht aufs Eis, 2,5 Stunden, ist vorbei. Also es ist ein Job. Und es ist nicht lange her gewesen, da habe ich mir noch gedacht, also das letzte Mal, als ich hier stand, warst du nicht so aufgeregt. Und dann stand ich auch in Köln im Tunnel und habe mir gedacht, wow, also das ist jetzt so eine andere Ausnummer. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Aber auf der anderen Seite war es auch schön und gerade darüber gesprochen, Bezirksliga, ich weiß die Clubs gar nicht mehr. Aber als ich in dem Tunnel stand und in Köln aufs Eis gegangen bin, habe ich gedacht, jetzt bin ich wieder zu Hause.
Ja, glaube ich. Also das, wir hatten, glaube ich, 10 oder 20 Zuschauer. Dieter, noch eine Frage an dich. Jetzt hast du eben gerade gesagt, du stehst immer noch auf dem Eis. Was hat sich denn jetzt auch ausrüstungstechnisch da verändert? Ich meine, du hast ja noch vor 50 Jahren in ganz anderen...
Also,
Kluften gespielt.
Ich spiele immer noch in alten Sachen und ich stehe auch nur auf dem Eis. Also, ich sag mal, das hat mit Eishockey nichts mehr zu tun. Das ist eine ganz andere Sportart, die ich da betreibe. Also, nein, das ist nur Spaß, bisschen Bewegung. Nicht so viel, aber ein bisschen Bewegung. Es gibt da keinen Sport mehr, es gibt keinen Bodycheck und so weiter. Also ich sag mal, das ist eine ganz angenehme Sache. Die Gemeinschaft ist gut, danach gibt es ein Bier. Das ist ganz nett.
Dann stehen wir jetzt einige Wochen vor der neuen DL-Saison. Frage an beide. Dieter, was wünschst du dir von den Iserlohn Roosters in der neuen Saison? Und Lars, du musst ja neutral sein, sage ich mir, was wünschst du dir vom Schiedsrichterwesen für die neue Saison?
Also von den Roosters wünsche ich mir doch so ein bisschen erfolgreicher sind als letztes Jahr. Ich hoffe, weil letztes Jahr hatten sie eine Mannschaft, die Unterwert gespielt hat, fand ich. Die war viel mehr, die konnte bestimmt mehr, als sie gezeigt hat. Und heute, ja gut, jetzt versucht man alles auf Craig und sagt, der wird es schon machen. Ich bin mal gespannt, muss ich einfach mal sagen. Für mich ist das immer eine spannende Sache. Aber wie gesagt, ich gehe auch zum Eishockey. Ich habe keinen Roosters-Schal um. Sondern ich gehe dahin, ich möchte ein gutes Hockeyspiel sehen. Und wenn die Roosters dann verlieren und sie haben alles gegeben, war es auch in Ordnung. Also das ist für mich das nicht ausschlaggebend. Ich will da nicht nur Siege sehen, sondern ich möchte schönes Eishockey sehen. Das ist wichtig.
Hast du eine Dauerkarte? Also bist du bei jedem Heimspiel? Bitte? Hast du eine Dauerkarte oder bist du bei jedem Heimspiel?
Ja, man hat mir eine Karte geschenkt, jedes Jahr. Eine VIP-Karte geschenkt. Und aber ich gehe nicht zu jedem Spiel. Also das muss ich auch sagen, es muss schon passen. Und jetzt mit Magenta ist natürlich auch eine ganz gute Sache, dass man mal zu Hause auf dem Sofa liegt, ist ab und zu auch ganz nett. Und nein, ich bin nicht bei jedem Spiel. Hm.
Und du bist dann auch an jedem Spieltag an einem anderen Ort? Oder wie sieht dann deine Saison, deine Tage in der Saison aus? Deine Arbeitstage?
Ja, also ich bin schon fast jeden Spieltag an einem anderen Ort, ja, das stimmt, aber nicht nur in der DL. Also mein Job hat sich auch in den letzten Jahren genauso wie das Schiedsrichterwesen auch entwickelt. Und Es war so, als ich angefangen habe, war ich quasi so ein Einzelkämpfer mit zwei Kollegen, die dann die ganze DL quasi dann geleitet haben. Mit Hilfe von Beobachtern hießen die früher noch, die wir dann auch zu Schiedsrichter-Coaches gemacht haben. Ich erwähnte es schon mal, dass wir die gleiche Philosophie haben wie eigentlich eine Mannschaft dort. Und mittlerweile ist es eher so, dass ich wie so ein Christian Hommel eher ein sportlicher Leiter bin, viel Manager, Verträge, also Personalabteilung quasi sozusagen, also nicht der DEL, aber im Schiedsrichterwesen bin und dann auch für die Ausbildung verantwortlich bin und auch sehr viel scoute, also in Oberligen oder mit Schiedsrichtern arbeite, auf Lehrgängen, Trainee-Programm nennt sich das, das ist am Wochenende, wo Schiedsrichter dann an 3 Tagen 3 Spiele leiten und noch eine Schulung haben. Und diese Sachen mache ich, die leite ich. Und es ist ziemlich umfangreich und kann sagen, also mir wird definitiv nicht langweilig.
Das glaube ich.
Friede? Ja, zu guter Letzt vielleicht dann noch mal eine Frage. Was wünschst du dir von den Schiedsrichtern in der neuen Saison?
Ich wünschen wird sich jetzt... Was verlange ich? Was verlange ich von den Schiedsrichtern, würde ich jetzt eher sagen. Ich verlange von denen, dass sie genauso hart arbeiten wie die Spieler. Also das ist eigentlich das A und O. Also sie müssen aufs Eis gehen, sie müssen hart arbeiten, sie müssen auch performen. Klar, sie können nicht alles richtig machen, sie werden nicht alles richtig machen, aber sie müssen sich die bestmöglichen Chancen geben, selbst geben, um Erfolg zu haben. Und mit der Unterstützung der Coaches wird uns das auch bringen.
Okay, ich glaube, dann sind wir durch. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt, für die spannenden Einblicke. Vielleicht hätten wir sogar noch ein bisschen mehr auch noch über die Zeit in Derlinghofen sprechen können, Dieter, aber vielleicht machen wir da nochmal einen dritten Teil raus. War auf jeden Fall auch nochmal sehr erhellend. Wir hatten ja, wie ich eingangs sagte, auch schon mal Lasse Kopitz als Schiedsrichter und ehemaligen Iserlohn-Spieler. Das hat jetzt insgesamt nochmal ein bisschen noch ein breiteres Bild gegeben und vor allen Dingen auch spannende Einblicke, wie man da quasi auf beiden Seiten unterwegs sein kann. Ich hatte bei Lasse damals gesagt, dass er auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ist, weil Lasse ja auch als Spieler auch keinem Konflikt aus dem Weg gegangen ist und dann auf einmal dann derjenige sein sollte, der sie löst. Vielen Dank für eure Zeit, für die Auskunft und alles Gute, bleibt gesund.
Danke. Vielen Dank auch an euch und viele Grüße an alle Fans da draußen. Hat Spaß gemacht.